Das Herz des buddhistischen Weges ist, in allen Lebenssituationen im erwachten Gewahrsein zu verweilen. Laut tibetischer Tradition ist ein Buddha frei von allen Schleiern und wirkt im natürlichen Strömen aller innewohnenden Qualitäten spontan zum Wohl sämtlicher Lebewesen. Der Weg besteht aus dem Auflösen der emotionalen und kognitiven Schleier und dem Freilegen der innewohnenden Qualitäten, bis ein natürliches Fließen entsteht, in dem die alles begleitende Empathie, nämlich Liebe und Mitgefühl, in völliger Einheit mit tiefem Selbstverständnis der Weisheit spontan in jeder Situation zum Wohl aller Betroffenen wirkt. Indikatoren für den richtigen Weg sind dementsprechend ein zunehmendes Freisein von Schleiern und Fixierungen und ein natürliches, authentisches Fließen im spontanen Handeln zum Wohl aller. Weitere Qualitäten sind zunehmendes Mitgefühl, Freigebigkeit, Geduld, Freude, Vertrauen, Energie, Geistesruhe und ein tiefes Verstehen der Natur des Seins. Ja, macht es euch bitte bequem, wenn ihr möchtet. Die letzte Anstrengung heute und dann geht es uns wieder gut. Der kann wirklich Sachen in so ein paar Sätze reinpacken, das ist unglaublich. Übrigens, er schreibt über sich selbst, Lama Tilman Lündrup mit zivilem Lamen Dr. T. Borghardt, also kein Tibeter. Er schreibt, ich habe selbst zunächst mehrere Jahre in der burmesischen Tradition und nun schon viele Jahre als Vollzeit-Buddhist in der tibetischen Tradition praktiziert. Davon 7 Jahre in geschlossenem Retreat und 17 Jahre als einer der Leiter der traditionell 3- und 6-Jahres-Retreats. Von meinem tibetischen Lehrer Gendin Rinpoche lernte ich die Tradition genauso weiterzugeben, wie ich sie empfangen habe. Unter seiner Anleitung lehrte ich in dem von ihm gegründeten Kloster in der Auvergne aus dem Tibetischen übersetzte Texte und ging, so gut ich konnte, im tibetischen Denken auf. Bis heute bin ich dankbar für diese intensive Einführung in die tibetische Tradition. Doch trotz meiner Begeisterung blieben mir manche Aspekte der geliebten Tradition fern. Seit ich nun ohne Robe und ohne tägliche tibetische Rituale praktiziere, bin ich dankbar, denselben Weg in tieferem Einklang mit meinem westlich geprägten Denken zu gehen. Also jemand, der wirklich viele, viele, viele Jahre im burmesischen Buddhismus und im tibetischen Buddhismus praktiziert hat, der dann dahin kommt, sich Gedanken darüber zu machen, ich sag's mal so, was ist die Essenz des Buddhismus, die wir bewahren sollen und was können wir eigentlich alles weglassen? Was ich vorgelesen habe, da der erste Satz, nicht der Herz. Das Herz des buddhistischen Weges ist in allen Lebenssituationen im erwachten Gewahrsein zu verweilen. Das ist so sanft und nett ausgedrückt, aber eigentlich die allergrößte Herausforderung an dem Ganzen. Nämlich nicht nur hier in der Sendo wach zu bleiben, Gewahrsein zu sein, gewahr zu sein, sondern im Alltag. Wirklich im Alltag, in jeder Lebenssituation das Gewahrsein zu bewahren. Und ihr kennt das ja oder wisst das, wir üben ja am Anfang überhaupt erst einmal den Beobachter in uns zu entdecken. Also unsere Fähigkeit, die ganz natürlich da ist und die wir unbewusst auch permanent natürlich einsetzen, sozusagen herauszugehen aus der jeweiligen Situation, auch aus dem Denken, und uns von außen zu begucken und über uns zu reden, wahrzunehmen, zu reden, zu urteilen, wie oder wer ich bin gerade, was ich gerade tue und warum. Das ist der Beobachter. Und in dem Moment, wo wir Beobachter sind, sind wir getrennt von dem, was wir eigentlich tun gerade, von dem unmittelbaren Erleben. Nicht? Wir gehen in die dritte Person. Das ist eine Art des Gewahrseins. Und ich weiß, ich habe bestimmt 10 Jahre, vielleicht länger noch, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, 10 Jahre geübt, an diesem Beobachter, bis ich irgendwann immer wieder mal das Gefühl hatte, ich bin nicht getrennt dabei, eigentlich von dem unmittelbaren Erleben. Und dass sozusagen sowas wie ein Automatismus irgendwie sich entwickelt hat, des permanenten Gewahrseins, egal in welcher Situation. Manchmal geht es mir schon verloren, auch klar, aber überwiegend behaupte ich mal, ist da dieses permanente Gewahrsein da, also das Bewusstsein, mir dessen Bewusstsein, was passiert hier im Augenblick gerade. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich daran hafte, auf eine Art. Irgendwie oder umgekehrt, dass ich Situationen vermeide oder nicht mehr in solche Situationen gehe, wo ich das verliere. Also zum Beispiel beim Frühstück essen und Radio hören dabei. Oder Zeitung lesen dabei. Oder Fernsehen gucken und gleichzeitig noch irgendwas anderes machen. Ich kann überhaupt kein Multitasking. Überhaupt nicht. Was so viele Leute können oder was heute so verlangt wird, ganz viel im Berufsleben, kann ich überhaupt nicht. Ich kann, wenn, dann immer nur ein Ding tun. Das ist vielleicht eine Einschränkung, aber es erhöht ohne Zweifel den Genuss an dem, was ich jeweils immer tue, was gerade da ist. Und darum geht es eigentlich, dass dieses Gewahrsein ohne jede Anstrengung einfach immer da ist. Zumindest bis zum dritten Bier. Danach kann man ja auch mal alle 5 gerade sein lassen. Ich bilde mir dann zwar auch noch ein, ich hätte es, aber da ist dann meine Frau manchmal anderer Meinung. Und meistens zu Recht, wenn es denn mal so eintritt. Der Weg besteht aus dem Auflösen der emotionalen und kognitiven Schleier und dem Freilegen der innewohnenden Qualitäten, bis ein natürliches Fließen entsteht. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie ich gestern schon sagte, ich hatte ja gedacht, über meine Zen-Übung kann ich alle meine emotionalen und kognitiven Schleier, wie das hier so nett genannt wird, kann ich das irgendwie erledigen. Erledigt sich von alleine. Ich hatte ja, wie ich angefangen habe zu sitzen, war ich ja fasziniert davon, dass ich also über dieses Sitzen ungefähr nach, weiß ich nicht, einigen Wochen, gar nicht so viele, einige Wochen, hatte ich so ein bisschen aussortiert, also mitgekriegt, was passiert in meinem Geist eigentlich alles, was beschäftigt mich dauernd, was treibt mich um, habe das sortiert in solche Sachen, die nach meiner Wahrnehmung eigentlich nicht mehr mit Gefühl verbunden sind. Und habe gesagt, ja gut, wenn das so ist, dass mich da zwar Sachen umtreiben, aber die keine Gefühle mehr machen, die, wo ich das Gefühl hatte, da laufen irgendwelche Automaten in meinem Kopf noch rum, aber wo eigentlich nichts mehr dran hängt, die habe ich beiseite gelegt. Und dann habe ich 5, 6 so Kisten vor mich aufgebaut im Geist, nicht? Karton, wo ich dann draufgeschrieben habe, was ist da drin? Nämlich die Sachen, die mich umtreiben, schon länger auch natürlich, nicht gerade erst aktuell in so eine Kleinigkeit, sondern dickere, größere Kisten, wo ich schon mehr weiß, das ist wirklich noch nicht erledigt. Was ich gestern so genannt habe, meine Verletzbarkeit, meine Angst, Fehler zu machen und solche Sachen. Und da habe ich eben dann gedacht oder gehofft, und das war für mich ein großer Anreiz für diese Übung, dass ich gedacht habe, oh, da brauche ich nicht reingucken. Das erledigt sich über die Übung ganz von alleine, spätestens beim ersten Satori. Und wie ich schon öfter erzählt habe, hat sich das leider als Irrtum herausgestellt. Also Auflösen der emotionalen und kognitiven Schleier. An anderer Stelle schreibt er, diese nur Achtsamkeitsmeditation oder manchmal auch Wohlfühlmeditationen, die ja angeboten werden, darf man nicht verwechseln mit einem wirklichen Weg des Erwachens, Zitat, bei dem wir keine Schwierigkeiten scheuen, mit tiefen Mustern aufzuräumen. Also auch wieder unter Bezug auf das, was ich gestern sagte. Ihr kennt sicherlich auch alle 1, 2, 3, 4, 5, 10 Kisten, wo ihr das Gefühl habt oder wisst, da schlummert was, was immer wieder mal zum Vorschein kommt, was auf mich wirkt, was mir meinen Alltag auch immer wieder vergällt, meinen Umgang mit anderen Menschen oder anderen Dingen oder Situationen erschwert oder eintrübt, mir die Leichtigkeit nimmt, die Offenheit nimmt, die Freude nimmt, da schlummert immer wieder irgendwas, alles Mögliche. Und dann, dass ihr euch überlegt wirklich, wie komme ich daran? Wie komme ich daran? Was kann ich da machen? Und eben wie gestern gesagt, wirklich überprüfen, wenn ihr wollt, können wir auch drüber reden, ob der Zen-Weg, so wie ihr ihn bisher kennengelernt habt und praktiziert, wirklich hinreichend ist. Oder ob über den Zen-Weg, das behaupte ich, manche Sachen schlicht nicht erreicht werden. Kannst dich noch so abstrampeln. Oder andere Lehrer suchen. Vielleicht geht's doch, nur ich weiß es nicht. Und der Satz, den er schreibt, geht ja weiter. Also bis ein natürliches Fließen entsteht, in dem die alles begleitende Empathie, nämlich Liebe und Mitgefühl, spontan in jeder Situation zum Wohl aller Betroffenen wirkt. Er hat sich dabei in diesem Absatz hier auf den tibetischen Buddhismus bezogen, in dem von Beginn an der Übung Mitgefühl einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns. Ich hatte die Hoffnung, habe die Hoffnung oder die Vorstellung, kann ich mal so sagen, aus eigener Erfahrung halt, aber ob ich das verallgemeinern kann, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Dass nämlich nach einer gewissen Zeit, einigen Jahren Übung, man ja dahinter kommt, dass was meinem Glücklichsein im Wege steht, meinem Zufriedenheit, meiner Offenheit, letztlich doch dieser Ego-Bezug ist, dieser Ich-Bezug. Dass ich alles auf mich beziehe, von morgens bis abends mich darum kümmere, dass es mir gut geht, dass ich etwas erreiche, was ich vorgenommen habe, hier zum Beispiel auch beim Sitzen. Also dieses um mich selbst bekümmert sein. Und dass das dann anfängt, einen selber zu nerven. Es fällt einem, oder es ist mir, sage ich mal, ich rede da mal ruhig von mir, ein bisschen überheblich, übertrieben. Es ist mir dann halt auch immer mehr aufgefallen, wenn sozusagen der Blick mal darauf gerichtet ist, wo, in welchen Lebenslagen, in welchen Augenblicken, in welchen Situationen ist eigentlich diese Egozentrik vorherrschend. Beherrscht mein Denken, mein Fühlen. Und das nicht nur in irgendeinem Streit oder sowas, wo einem dann hinterher ganz klar wird, oh, jetzt habe ich aber wieder ordentlich, ging es nur darum, mich zu behaupten oder so. Sondern in ganz vielen kleinen Situationen. Und dann tritt auch so etwas wie Verzweiflung ein, weil ich weiß gar nicht, wie komme ich da ran? Was kann ich da eigentlich machen? Weil ich will natürlich was für mich. Eigentlich will ich immer noch nur mein Leiden loswerden. Ich will, dass es mir besser geht. Und ich merke, dass mein Ich-Bezug mich daran hindert. Das ist ja ein Dings, das ist ja ein Paradox. Ne? Ich will glücklicher werden und der Weg dazu ist, dass ich das glücklicher werden will, loszuwerden. Ne? So. Was kann ich eigentlich machen? Ich bin nur so weit dahinter gekommen, ich kann gar nichts machen. Es gibt keine Übung. Ich habe gegen solche Übungen, wie sie Raphael mit uns ab und zu mal ja gemacht hat und wie sie bei den Tibetern gemacht werden, nicht, dass man zum Beispiel vor jeder Sitzrunde erstmal so eine Art von Gelöbnis gibt. Ich tue das alles hier nicht für mich, sondern ich tue das nur für das Wohl, für euer und aller Wohl. Ja. Und am Ende jeder Sitzrunde oder jedes Rituals oder jeder Übung oder all dessen, was man gemacht hat, gelobt, die Verdienste, die ich da erworben habe, Verdienste mal in Anführungsstrichen, die Verdienste, die ich erworben habe, widme ich allen fühlenden Wesen. So. Das ist ein Ritual. Das kann man machen und möglicherweise oder wahrscheinlich, sonst würden die das ja nicht dauernd weitermachen, wahrscheinlich bewirkt es sogar was. Das ist so ein bisschen so ein kleines Umdenken, ein kleiner Wandel. Irgendwann springt das Unterbewusstsein darauf vielleicht an. Aber ich bin da nie, auch mit der Mitgefühl-Meditation, bin ich irgendwie nie vertraut geworden. Das kam mir immer komisch vor. Habe ich also zwar, wenn wir es gemacht haben, habe ich es mitgemacht, aber nicht aus vollem Herzen. Eher aus, na gut, also, okay, wenn es halt dran ist, mache ich es nicht, damit ich nicht auffalle. Ja, aber ich habe dann doch die Erfahrung gemacht. Ich habe halt einfach weitergeübt. So. Und habe dann doch gemerkt, wie gesagt, dass mir immer mehr bewusst geworden ist, eigentlich aufgefallen ist, wo, an welchen Stellen ist mir mein Ego, das beherrschende, das macht, was ich will. In ganz vielen kleinen, konkreten Situationen, kleinen und großen. Und ich denke, dass allein dadurch, dass es einem bewusst wird, also dass der Blick darauf gerichtet ist, es muss dahin kommen, dass ich das wirklich für mich nicht nur im Kopf so als Logik oder logische Erkenntnis oder so, sondern wirklich, dass es mir ein Anliegen wird, das zu bemerken. Und ich auch wirklich, wirklich ganz tief die Überzeugung habe, dass das das Problem ist eigentlich, dass das das ist, was mir leiden macht, mich leiden macht, mich verschlossen macht, mich zu falschen, unangemessenen Handlungen und Gedanken und sonst was verleitet. Das muss mir wirklich auf den Keks gehen. Und dass dann diese Aufmerksamkeit, dieses Bemerken, doch dahin führt, dass dieser Automatismus, so erlebe ich das ja, dieser Automatismus, des Ich-Bezugs, dass der weniger wird. Dass der langsam immer weniger wird. Und mehr Offenheit entsteht und weniger, und das habe ich ja schon ein paar Mal auch erzählt und ich glaube, das ist auch so, immer weniger dieses um mich selbst bekümmert sein stattfindet. Was kriege ich für mich? Was habe ich davon für mich? Auch wenn ich vorhin zum Beispiel so hier beim Hochgehen zu Wolfgang da, nee, gestern war das, oder morgen, weiß nicht, mehr, ist egal, so gesagt habe, oh je, oh je, und in 4 Wochen kommt Rohatsu-Session hier, nicht? Sieben, das Ganze, was wir jetzt so kurz gemacht haben, 7 Tage lang, ja. So. Aber eigentlich bemerke ich bei mir, und das fühlt sich saugut an, wenn ich das bemerke, es kümmert mich nicht. Also nicht so wie früher, oh mein Gott, 7 Tage sitzen und dann am ersten Tag schon, und mein Gott, oder am zweiten, der zweite ist immer ganz schlimm, bei mir dann um Gottes Willen und das Ganze nochmal 5 Tage, ja, so. Das findet nicht mehr statt. Oder vielleicht so ein kleiner Gedanke daran, aber ist egal, weg, ja, interessiert nicht mehr. Meine Zukunft, könnte man fast sagen, interessiert mich nicht mehr sonderlich. Und ich habe, also wenn hier sowas wie Liebe steht oder so, nicht, was er schreibt, Liebe und Mitgefühl, das finde ich so Liebe, das Wort mag ich sowieso nicht, genauso wie so diese roten Herzchen mag ich nicht, dieses als Symbol. Das ist das ist mir zu dicke irgendwie so. Aber bekümmert sein darum, wie geht es den Menschen um mich herum in der jeweiligen Situation, aktuellen Situation. Einfach darum bekümmert sein oder vielleicht kann man auch nur sagen, ernst nehmen. Ernst nehmen. Also, dass ich an mir selber gemerkt habe, weiß ich was, schreibt mir jemand eine E-Mail mit irgendeinem Problem oder eine Frage oder irgendwie sowas. Ich beantworte die. Oder es gibt Situationen, wo ich es ganz bewusst nicht tue, aus irgendeinem Grund. Aber ich nehme es ernst. In jedem Fall nehme ich es ernst. Was jemand von mir möchte oder wo sich jemand mir zuwendet. Ich glaube, das ist mir fast schon genug. Vielleicht ganz sicher gibt es da eine Steigerung. Es gibt so Menschen, die so etwas Liebevolles ausstrahlen. Richtig Liebevolles ausstrahlen. Also, und zwar nicht so, wie ich das früher kennengelernt habe, bei den Sannyasins zum Beispiel, wo das sozusagen ein Programmpunkt war, den jeder erfüllen musste, sondern wo es wirklich echt ist und einen berührt. Ja, so. Ich glaube, zu denen gehöre ich eher nicht. Und das geht offensichtlich auch. Aber dazu muss man wahrscheinlich veranlagt sein. Ich weiß es nicht. Oder ich bin noch nicht so weit. Wir sprechen uns in 10 Jahren wieder. Wir beide in 33. Ne? Ja. Haben wir abgesprochen. Weitere Qualitäten sollen entstehen. Freigebigkeit, Geduld, Freude, Vertrauen, Energie, Geistesruhe und ein tiefes Verstehen der Natur des Seins. Ich habe mir überlegt, ob ich im nächsten Januar oder nee, wahrscheinlich im Februar, dann im Januar gibt es zu viele andere Sachen. Weil ich ja nicht anfange, wieder mit Zen-Palava. Nicht Zen-Palava, also ein Treffen für alle, die Lust daran haben mit mir, weiß ich was, alle 14 Tage und uns mit der Lehre des Buddha beschäftigen. Wobei ich dachte, es ist vielleicht eine gute Idee, das jetzt nicht anhand irgendwelcher Text oder Lehrbücher oder sowas zu machen, sondern anhand der Koan. Zu machen. Der Koan, die ihr schon gelöst habt, vielleicht auch nicht, muss gar nicht unbedingt sein, kann man überlegen. Und dann wirklich mal besprechen, wie sehen die Koan-Lösungen aus und warum eigentlich? Also was steckt eigentlich da drin? Ja, so. Nicht, weil ich finde, es ist nicht trivial oder nein, wie sagt man da, nicht so ganz einfach und völlig klar, glaube ich, wenn bei diesem ersten Koan ist die Blume tot oder lebendig, ja, und man dann irgendwann mal dahinter kommt, dass man halt die Blume in die Hand nimmt und vielleicht dran riecht oder irgendwie sowas, ja, also nicht mehr drüber redet, nicht über tot und lebendig, sondern man macht sowas und gut ist. Ob dann wirklich auch das Verstehen da ist, wieso ist das eigentlich die einzig richtige Lösung? Also Kontakt aufnehmen mit der Blume. Oder was steckt in diesem Koan drin, wie der Mann am Baum hängt, ne? Und mit den Zähnen an einem Ast hängt und dann kommt einer und fragt, warum kam Bodhidharma nach China? So eine konstruierte Situation, nicht? Wenn er antwortet, den Mund aufmacht, fällt er runter, ist tot und ist tot, nicht? Wenn er nicht antwortet, kann er dem Mann nicht helfen. Nicht? Was steckt da eigentlich drin? Und ich glaube, auf so einem Weg über die Koan, man muss sie ja nicht rein stück durchgehen, sondern ausgesuchte, kann man zu einem tiefen Verstehen der Natur des Seins kommen. Das ist der Sinn ja eigentlich der ganzen Koanarbeit. Ne? Ein tiefes Verstehen der Natur des Seins, was ja auch eben bedeutet, zu lernen, von seinen vorgefassten Meinungen und Konzepten und Vorstellungen wegzukommen, sich wirklich davon zu lösen. Dazu hätte ich Lust. Ja, ich hatte eigentlich noch vor, aber das kann man ein andermal machen. Er hat ja auch die Frage gestellt in diesem Text. Wie gesagt, ich schicke euch den gerne, wenn ihr mir eine E-Mail schickt, dann schicke ich euch eine Kopie davon. Ich habe den eingescannt. Er stellt ja auch die Frage, was kann man eigentlich weglassen? Welche Essentials es gibt, habe ich ja gestern erzählt. Die 4 edlen Wahrheiten, Vergänglichkeit, Nichtwesenhaftigkeit als die unverbesserlichen Grundlagen. Aber was kann man weglassen zum Beispiel? Muss man die Quellensprache zum Beispiel können, um wirklich aus den Quellen lesen zu können? Welche Rituale? Genügt es, eine Auswahl der Texte zu lesen? Muss man die Vielfalt der Praxis der eigenen Tradition eigentlich kennen und auch geübt und gelernt haben? Oder solche Vorstellungen wie Karma oder Wiedergeburt, die ja ganz viel rumgeistern im Buddhismus. Muss man daran wirklich glauben? Wie kann man damit umgehen? Das führt aber jetzt zu weit. Eigentlich hatte ich das vor, fand das sehr spannend, aber habe mich verplappert. Und deswegen machen wir jetzt Schluss.